Herzlich willkommen zum Podcast von Soroptimist International Deutschland. Unsere Stimme zu Themen in aller Welt. Wir sind eine NGO, die sich für ein selbstbestimmtes Leben für Frauen und Mädchen einsetzt. In allen Bereichen, weltweit. Liebe Cornelia, schön, dass du wieder bei uns bist. Die letzte Folge, die war so spannend und wir haben uns so lange unterhalten, dass wir gedacht haben, wir machen zwei Folgen daraus, denn die Themen, die sind wirklich unendlich und sehr, sehr wichtig. In der letzten Folge konnten wir die Themen gar nicht alle durchsprechen und deswegen jetzt hier eine Anmerkung für unsere Hörerinnen und Hörer, die die erste Folge mit dir nicht gehört haben. VBM steht für Verband berufstätiger Mütter.
Ja, liebe Manuela, ich freue mich riesig, in deinem Podcast Soroptimist International Deutschland mit dem VBM nochmals zu Gast sein dürfen. Du sagst, die Themen sind riesig. Es ist ja kein Wunder. Die Berufstätigkeit gibt's in ihrer Vielfalt, von angestellt bis selbstständig, von verschiedenen Stundenumfängen, freiberuflich auch und natürlich die ganzen Branchen, Handwerk, zum Beispiel wie bei dir, ja, oder genau. Eben Industrie oder in der Medienbranche oder. Und dann sind wir Mütter natürlich auch in unserer Vielfalt, wo wir herkommen, welche Entscheidungen wir getroffen haben zu unseren Lebensverhältnissen. Und ich sage mal, dann gibt es natürlich auch noch all diese Merkmale, die vergleichbar sind und in denen wir uns unterscheiden oder die uns einen, von Alter bis Handicap, alles. Und von daher, ja, das Themenspektrum berufstätige Mütter, wenn wir das intersektional auch angehen, ist ein großes. Und das, was wir brauchen und was Auftrag unserer Satzung ist, geht in sämtliche gesellschaftlichen Felder rein. Bis hin zum Wohnungsmarkt. Ja. Und natürlich auch sogar international, nachdem es ja auch EU-Richtlinien gibt, zum Beispiel die EU-Vereinbarkeitsrichtlinie. Mhm. Also wir können nicht nur für die Stadt, wo wir vor Ort sind, bestimmte Sachen fordern, sondern das geht ja bis nach oben hin, wo Gesetze und Vorgaben kommen und mit denen dann kommunal umgegangen werden kann. Also von daher, ja, wir spielen eine große Klaviatur und ein Riesenuhrwerk zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Pflege, Haushalt, Privatleben und Ehrenamt. Und in unserem Fall, unser beider Fälle, unbezahlten Ehrenamt.
Ja, genau. Ja, sehr spannend. Ich würde jetzt auch gerne nochmal zum Thema Mutterschutz kommen und Elternschutzgesetz. Denn darüber hatten wir uns auch die letzte Folge unterhalten. Ich empfehle allen Hörerinnen und Hörern die erste Folge, denn die ist wirklich sehr interessant und super detailliert. Und dann lass uns auch mal noch zu dem Thema berufstätige Mütter kommen.
Genau, wir haben ja das großartige Mutterschutzgesetz, wo uns deutlich wurde, dass auch das nach wie vor optimiert werden muss. Erst jetzt greift ja auch der gestaffelte Mutterschutz für Sternenmütter mit ihren Sternenkindern, die eine Fehlgeburt erleiden, dass da ein erweiterter Mutterschutz zu bestimmten Fristen jetzt ist, die es vorher nicht gab. Und wir wissen, dass im Vertrag, im Koalitionsvertrag vereinbart ist, dass auch Mutterschutz für Selbstständige geschaffen werden soll, was wir auch sehr begrüßen und auch von Anfang an unterstützt haben. Dennoch sagen wir seit 10 Jahren, es braucht zusätzlich ein Elternschutzgesetz, damit wir zum Beispiel Kündigungsschutz für werdende Väter haben, jetzt schon seit einiger Zeit ergänzt, und Co-Elternteile, Freistellung ab Geburt und nicht nur die 10 Tage, sondern eben 28 Tage Freistellung ab Geburt. Mhm. Nicht zum Party machen oder feiern, sondern für uns ist das nicht die Familienstartzeit, sondern die Familienfindungsphase. Familienstartzeit fängt eigentlich an, wenn wir uns gedanklich damit auseinandersetzen, Familie gründen zu wollen, ja, Kinder haben zu wollen. Und dann spätestens in der Schwangerschaft, da kennen wir ja schon die verschiedensten Aktivitäten, das vorzubereiten, ja, die ganzen Untersuchungen, die stattfinden.
Also, jetzt unterbreche ich dich kurz. Das heißt, der Vater spielt schon ganz früh in der Elternzeit eine aktive Rolle.
Ja, und du sagtest ja vorhin auch Bildung im U3 und Ü3-Bereich Kindergarten so. Wir sehen sogar, dass die Untersuchungen, die wahrgenommen werden, um die Schwangerschaft zu begleiten, um die Gesundheit der Mutter zu prüfen und Gesundheit des sich entwickelnden Babys zu prüfen, ja, und dann auch ab Geburt und die dann in der Folge diese ganzen U-Untersuchungen, dass hier durchaus ein Hebel wäre, wichtige Informationen einer breiten Bevölkerungsschicht aktiv zugänglich zu machen, indem eben nicht nur auf körperliche Gesundheit geachtet wird und geprüft wird und Entwicklung und später dann auch geistige Entwicklung, also das zusammen, sondern eben hier zum Beispiel über Ernährung und bestimmte Sachen einfach Infofluss passiert aktiver.
Ja, das leuchtet mir ein. Welche Aspekte kommen beim Elternschutzgesetz denn noch dazu?
Beim Elternschutzgesetz käme jetzt noch einfach dazu, der gestaffelte Mutterschutz bezieht sich ja auf den Verlust des Kindes in der Schwangerschaft und konzentriert sich auf die Mutter. Zu Recht ist die Konzentration auf der Mutter, aber wir sagen eben bitte nicht in der Ausschließlichkeit, weil natürlich auch der andere Elternteil, überwiegend der Vater, ein Recht hat zu trauern, ja, und
Ja,
ihm auch
klar.
die Raum und Zeit gegeben werden muss. Und wir haben ja die Dramatik, dass wir Kinder auch im Laufe des Lebens verlieren, durch Krankheit, durch Unfall oder, wie wir es auch schon hatten, durch Gewaltakt, ja. Das heißt also, auch zu einem anderen Zeitpunkt im Leben muss es einen besonderen Schutz geben, der bei den Eltern greifen darf, ja, der über einen Tag frei zur Beerdigung oder so hinausgeht, weil das natürlich eine Ausnahmesituation ist. Und deswegen sagen wir, das Mutterschutzgesetz weiter optimieren und muss für sich stehen, ja, uns Mütter, uns werdende Mütter schützen, ja. Zusätzlich braucht es aber ein Elternschutzgesetz und auch die Freistellung ab Geburt für den Vater nicht ins Mutterschutzgesetz verorten. Ich denke, das ist ein wesentlicher Grund, warum wir in der Zielumsetzung auch wirklich sehr zähe Prozesse haben, weil wir auch immer wieder, wenn wir berechtigte Schutzbereiche und Unterstützungsbereiche für uns Mütter schaffen und für uns Frauen, nicht konsequent den anderen Elternteil, das andere Geschlecht, den Vater, den Co-Elternteil mit berücksichtigen. Ja, das gibt ja auch andere Prozesse, wenn es darum geht, dass gleichgeschlechtliche Paare, Regenbogenfamilien, wie sie eben Eltern werden für die Kinder. Also da gibt es vieles, wo wir doch sehr kulturell sehr stark darauf fokussiert sind, ein Kind gehört zur Mutter. Wenn wir das aufbrechen könnten, ja, und dafür die Strukturen schaffen, dass eben Kind ein Anrecht auf beide Elternteile hat, tatsächlich, ja, das ist sogar Rechtslage, ja, und dass wir beide von Anfang an in der Pflicht sind, uns gleichwertig zu kümmern, gleichwertig Sorge zu tragen und das für den Lebensverlauf, das wäre ein Gewinn für alle Beteiligten.
Stimmt, und dann können wir auch mal von echter Gleichberechtigung der beiden Elternteile sprechen.
Ja, also für uns Frauen zum Thema Erwerbstätigkeit, Selbstverwirklichung, finanzielle Unabhängigkeit, finanzielle Eigenständigkeit, all diese Themen und unserer Qualifikation entsprechend auch leisten zu können. Wir sind die bestausgebildetste Frauengeneration ever und verharren dann in Teilzeit und at home. Wenn das die freie Wahl ist, verstehe mich nicht falsch, wenn das die freie Wahl ist, dann kann man
Ja,
darüber
dann kann man
reden.
es natürlich
Dann kann man
machen,
darüber
klar.
reden, ja, und sagen, okay, und wie sorgst du vor dann, ja? Aber es ist ja oft unfreiwillige Teilzeit, ja, weil
Ja.
Arbeitgeber nicht flexibel genug sind, auf die familiären Bedürfnisse ihrer Mitarbeiterin einzugehen, weil sie den Mehrwert nicht vollständig erkennen, obwohl der gegeben ist, ja. In dem Moment, wo ich Familienfreundlichkeit im Unternehmen gestalte, Und zwar Familie nicht nur als Vater, Mutter, Kind, sondern da, wo verbindlich und nachhaltig Verantwortung übernommen wird. Das kann die Blutsfamilie, die Bonusfamilie, die Wahlfamilie sein, ja, in all ihrer Vielfalt. So, das ist ein Gewinn für einen Arbeitgeber, Arbeitgeberin auch.
Ja, da müssen wir Familie neu denken und viel breiter definieren, als dass wir das bisher gemacht hatten. Beziehungsweise wie das bisher der Fall war, meine ich natürlich.
Also das ist das Elternschutzgesetz. Und das heißt, ganz liebevoll, gar nicht abwertend den Männern gegenüber, aber wir müssen Männer zum vermeintlich gleichen unternehmerischen Risiko machen, wie wir Frauen es offenbar sind. Es muss ein Mindset-Change stattfinden. Und wir wissen das, ich sage immer, Gleichstellung muss so selbstverständlich sein wie das Tragen vom Gurt beim Autofahren.
Ja, kann man auch so sehen, genau.
Was war das für ein Aufschrei, als die
Ja.
Gurtpflicht kam? Eingriff in die
Genau.
Privatsphäre. Ja, stimmt. Ja. Und es gab vor der Gurtpflicht Menschen, die risikofreudig waren und sich darum nicht gekümmert haben und welche, die sicherheitsbewusst waren, ja, und geguckt haben, dass sie ein Fahrzeug mit Gurt haben und den auch anlegen. Und dann, als die ersten Strafen kamen, ja, haben sich Menschen plötzlich in ihrem Verhalten nach und nach umgestellt. Ausnahmen bestätigen wie überall noch immer die Regel, ja, dass der Gurt hinterm Rücken festgemacht wird. Aber überleg mal, wie selten muss das Auto uns durch Piepen sagen, dass wir den Gurt vergessen haben, weil es ein Automatismus einfach ist, ja, ein kultureller Wandel. Und genau so wünsche ich mir das und wünschen wir uns das von echter Gleichberechtigung, echter Gleichstellung. Und dann sind wir auch bei Diversity und bei Inklusion.
Aber da habt ihr ja wahnsinnig viele Themen auf dem Tisch liegen. Und ich meine, das ist ja klar, das ist ja alles in sich total verbunden und verschränkt und fließt ineinander. Das ist ja unglaublich viel, was ihr da durchdenkt und macht. Und
Es ist wie ein Uhrwerk.
Entgelttransparenzgesetz habt ihr ja auch noch, ne? Das habe ich letztens auch noch gelesen. Also unglaublich.
Wir haben seit 2012 thematisiert, mit einer Veröffentlichung, worüber reden wir überhaupt? Ja, also wenn es um den Gender Pay Gap geht, wissen wir überhaupt, was rechts und links verdient? Wir haben ja nicht die Kultur, das gibt ja andere Kulturen, die damit sehr offen umgehen.
Ja, richtig. Und die Offenlegung von Lohninformationen und Gehaltsstrukturen, um eben eine faire und gleiche Bezahlung zu gewährleisten oder auch um Diskriminierung zu vermeiden, das ist ja in unseren Unternehmenskulturen immer noch ein Tabuthema.
Ja, Transparenz der Gehälter ist keine Kultur bei uns.
Nein.
Und das habe ich dann Anfang 2014 auch mit der damaligen Präsidentin vom BPW und ihrer Projektleiterin, also Henrike von Platen war BPW-Präsidentin damals und die Projektleiterin Christel Riedel zum Equal Pay Day. Und ich hatte sie ja Anfang 2014 um die Kooperation zum Equal Pension Day gebeten. Und da habe ich das dann auch thematisiert. Uns fehlen so toll der Equal Pay Day und die Kampagne ist, weil wir die ja von Anfang an unterstützt haben seit 2008. Wir haben in Köln und Umgebung gemeinsam Veranstaltungen gemacht und Einzelveranstaltungen dazu. Uns fehlt, worüber sprechen wir überhaupt? Transparenz der Gehälter. Und es freut mich sehr, dass das offenbar aufgegriffen wurde, weil ja dann 2015 die Kampagne vom Equal Pay Day hieß Transparenz der Gehälter.
Ja, also da hilft tatsächlich nur Aufklärung immer und immer wieder. Wir Soroptimistinnen, wir haben in den Clubs auch viele Veranstaltungen und Aktionstage dazu und weisen auch auf die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen hin und natürlich auf den sogenannten Gender Pay Gap. Da machen wir drauf aufmerksam und die Aktionen, die sind dann auch auf Instagram und Facebook zu finden.
Neulich hatte ich Gelegenheit, wo wir uns selber, wir zwei uns auch persönlich getroffen hatten beim Empfang Deutscher Frauenrat und Bundespräsident Steinmeier und Elke Büdenbender, die Präsidentin, die amtierende vom BPW zu sprechen, die dann auch
Ja.
sagte, Mensch, dann bist ja du und der VBM quasi Mutter vom Entgelttransparenzgesetz. Mag sein, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wie die Umstände damals waren und was ich wie für den VBM kommuniziert habe. Genau.
Ja. Ja, hochspannend. Also, wir werden auf jeden Fall eure Website in die Shownotes setzen. Und ja, gibt es für heute noch irgendwas, ein Thema, das ich nicht angesprochen hatte, über das du gerne jetzt noch sprechen möchtest?
Ja, ich denke mal, das, was ich in der letzten Folge gesagt habe, das bleibt bestehen. Liebe Frauen, seid solidarisch miteinander im ersten Schritt. Und ich habe auch mal identifiziert, warum uns Frauen das so schwer fällt, konsequent solidarisch zu sein. Natürlich gibt es Grüppchenbildung. Aber es ist schwierig. Wir sind alle sozialisiert im patriarchalischen System und Kultur. Das heißt, wir sind aufgewachsen im Wettbewerb, im Vergleich mit anderen Frauen, um vermeintlich den Männern gefallen zu wollen, wenn wir das mal ganz auf den Punkt bringen. Und dann gibt es Frauen, die sehen und verstehen die männlichen Netzwerke nicht. Die haben dafür keine Ressource, die zu entdecken. Dann gibt es andere Frauen, die sehen das, sind aber mit dem Brotkrumen zufrieden, anstelle die halbe Bäckerei zu fordern. Und dann gibt es noch die dritte Kategorie von uns Frauen, und die ist gar nicht so selten. Die haben wir alle schon erlebt. Ich für mich entscheide, ich möchte das nicht. Ich habe andere Prioritäten. Aber die da soll's auch nicht kriegen. Und leider gehört das auch zur Wahrheit. Das heißt also, liebe Frauen, wir möchten, dass Männer sich die Sorgearbeit verteilen mit uns im Lebenslauf, das heißt auch für die Nachtrennungsfamiliensituation von Anfang an bis zum Ende. Das bedeutet aber, dass im ersten Schritt wir Frauen in unserer Vielfalt miteinander solidarisch sein müssten. Und dazu fordere ich auf und dazu lade ich aber auch ein und bin deshalb gerne mit dem VBM in sehr vielen Kooperationen, Gremien und Verbindungen und freue mich riesig, Manuela, über unsere Verbindung.
Ja, sehr gerne. Wow, das war ja jetzt ein tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Und ich danke dir nochmal für diese ausführliche Darstellung der ganzen Themen. Man kann alles wirklich gut nachvollziehen, so wie du das erklärst. Und ich finde, beide Folgen sind sehr bereichernd. Das war's für heute. Wenn dich unsere Episode inspiriert hat, dann empfehle uns gerne deinen Freundinnen und Freunden weiter und abonniere unseren Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. In diesem Sinne, bleib neugierig und bis zum nächsten Mal. Eure Manuela Nitsche.